Ein saftiges Stück Lachsfilet, auf der Haut in ein bisschen Butter angebraten. Dann mit ein wenig Zitrone und Knoblauchöl beträufelt, gut gesalzen und gepfeffert, dazu eine Ofenkartoffel mit Sour Cream. Na, läuft euch da auch das Wasser im Mund zusammen? Mir auf jeden Fall, ist ja auch mein Lieblingsgericht. Das gibt es aber auch nur, wenn ich wirklich richtig Zeit zum Kochen habe. Und da sind wir schon bei einem ganz grundlegenden Problem unserer Gesellschaft: zu wenig Zeit für gute Ernährung. Herzlich willkommen zur Hasezeit. Mein Name ist Maja Wemhoff, ich bin 26 Jahre alt und Regionalmanagerin beim Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal. Ich bin hier in Haselünne geboren, war dann für meine Ausbildung in Dortmund und bin jetzt zurückgekommen und ich möchte auch hier bleiben. Und deswegen möchte ich zusammen mit euch unsere Region ein bisschen besser kennenlernen. Dafür spreche ich mit interessanten Gästen über ausgewählte Themen. Mein Thema heute ist Ernährung. Mein heutiger Gast kommt aus Meppen. Lara Voss ist studierte Ernährungswissenschaftlerin und selbstständige Ernährungsberaterin. Eine kurze Story zu Beginn. Vor ein paar Jahren bin ich mit meinen Großeltern essen gewesen und meine Oma hat eine Pizza bestellt. Für mich no big deal, bis sie sagte, dass es ihre erste Pizza in ihrem Leben wäre. Mir war klar, krass, wie verrückt das eigentlich ist. Und das ist, worauf wir in dieser Folge auch hinaus wollten. Welche Veränderungen haben in den letzten Jahren stattgefunden? Pizza war früher sicher kein typisches Gericht im Hasetal. Doch was wurde gegessen und was wird vielleicht immer noch gegessen?
Wann haben sich die Leute besser ernährt? War es damals, sagen wir mal so vor 30, 40 Jahren, oder ist es heute der Fall?
Also tatsächlich sagen die Zahlen da eher, dass man früher gesünder war. Wo sicher das Essen auch mit so beigetragen hat.
Warum ist das denn wohl so? Was glaubst du?
Also es geht da ja hauptsächlich klar um Übergewicht viel und um die übergewichtsassoziierten Erkrankungen, die halt mehr geworden sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und ich denke, so ein Großteil ist darauf zurückzuführen, dass sich einfach das Familienleben verändert hat, dass die oft jetzt in den Familien beide Elternteile auch arbeiten. Das heißt ja, die Rolle der Frau speziell hat sich verändert, auch hier. Vielleicht noch ein bisschen weniger als zum Beispiel jetzt in den Großstädten hier bei uns auf dem Land, aber hat es trotzdem. Und früher hat man da so gerade, wenn du zum Beispiel von deiner Oma erzählst, ne, da gab es so in der Regel klassisch hier ja 3 Mahlzeiten am Tag, vielleicht 4, so je nachdem auch. Es gab ja dann auch Bauernfamilien und irgendwie andere und so weiter. Genau, aber halt dieses geregelte, diesen geregelten Mahlzeitenrhythmus, der ist jetzt in ganz vielen Familien einfach, leider muss man sagen, gar nicht mehr so da. Genau, und die auch schon Kinder essen viel außer Haus, also mittags zum Beispiel auch in der Gemeinschaftsverpflegung. Dadurch gibt es dann eher die Familienmahlzeit zusammen abends, nicht mehr mittags, so wie es früher war, ne? Oder dieses warme Essen. Genau. Plus natürlich dann auch, Stichwort Pizza, ist durch mehr Globalisierung kommen natürlich auch einfach Lebensmittel oder Gerichte rein. Über Internet finden wir riesig viele Rezepte, irgendwie probieren alles Mögliche aus, was es früher einfach nicht so gab. Und wir können natürlich auch alles jederzeit kaufen. Und so früher noch vor, ich weiß das halt so, als meine Eltern Kinder waren, das war dann ungefähr so vor 50 Jahren, da hat man ja tatsächlich auch das gegessen, was es auf dem Hof halt gab. So dieses, man hat sich quasi so selbst ernährt. So, es gab das Gemüse, was dann eben auch saisonal, regional war. Fleisch eventuell selbst auch, weil man irgendwie Viehzucht oder Viehhaltung auf dem Hof hatte. Genau, das ist natürlich dann auch nochmal ein Unterschied einfach im Angebot auch der Lebensmittel.
Was ist denn, wenn wir jetzt dieses Thema Übergewicht vielleicht mal ausklammern, noch, was würdest du sagen, wie haben sich die Lebensmittel verändert? Also was ist denn noch sowas, was die Gesundheit der Menschen nicht gerade voranbringt, sagen wir es mal so?
Dieses Hochverarbeitete natürlich. Das heißt, was wir jetzt im Supermarkt kaufen, enthält Zusatzstoffe, hat irgendwie zig Verarbeitungsschritte hinter sich. Das alles kann man nicht mit einer Mahlzeit von 55 Jahren vergleichen, wo wir die Kartoffeln vom Feld direkt hatten, irgendwie den Kohl aus dem Garten und ein Stück Fleisch, was von meinem Schwein aus dem Stall kam, so ungefähr, ne? Dass das, was man jetzt kauft, natürlich, das ist gereist, es sind viele Zusatzstoffe oft dran, viel Salz und viel Zucker, was auch nicht nur Übergewicht natürlich fördert, sondern auch so andere Erkrankungen oder auch Stichwort Darmflora, ne? Es gibt ja auch so verschiedene Ernährungsweisen, die vielleicht oder die darauf abzielen, dass man eher wieder so in Richtung natürlich, selbst kochen vor allem, natürliche Lebensmittel, ne, so Clean Eating, darauf zurückgeht. Und das ist im Prinzip so die Tendenz, ist genau das eigentlich, was man damals noch gemacht hat.
Wenn du ein Gericht nennen müsstest, was so typisch ist für, das hat meine Oma zum Beispiel gekocht oder sowas Typisches, was es bei den Großeltern gibt. Ich meine, die Sachen damals waren ja auch immer viel, es wurde immer viel mit Fleisch gekocht und viel mit Soße und sowas. Aber die, wo so eine richtige Tendenz da ist quasi, was eine richtige Ernährungsweise wäre.
Also ich habe zum Beispiel, mein Papa hat auch mehrere Geschwister, der hat ganz viel erzählt auch immer aus seinem Familienleben so von früher. Und es gab halt wirklich jeden Mittag oder fast jeden Mittag so standardmäßig eine Suppe vorweg oft. Also ich glaube sogar auch in der Woche. Die waren halt auf dem Bauernhof, ne? Und dann gab es eine Suppe vorweg, wo dann natürlich aber so der Fleischanteil sich in Grenzen hielt. Fleisch war ja irgendwo schon noch wertvoll. Dann gab es irgendwie klassisch Kartoffeln, also ich glaube in 80% der Fälle gab es Kartoffeln plus eine Gemüsekomponente, also irgendwie was selbst aus dem Garten kam, was man auch selbst irgendwie gepflanzt hatte und geerntet hatte und dann irgendwie halt noch vielleicht eine kleine Fleischgeschichte dazu mit Soße oder so. Aber da halt dann zum Beispiel in der Woche waren das nur so Fleischreste oft von irgendwas, ne? Oder es wurde ein Eintopf gemacht, auch mit Kartoffeln, Gemüse und irgendwie, dann wurden so Schweinepfoten zum Beispiel mitgekocht, sowas. Und als Nachtisch dann gab es oft einen Vanillepudding in der Woche, nicht unbedingt, aber am Wochenende. So in dieses klassische Menü, so man hat alles auf dem Teller, man hat Gemüse, man hat eine gute Kohlenhydratkomponente, also Kartoffeln, ne, oder so. Bei uns wären das jetzt auch zum Beispiel Vollkornnudeln oder irgendwie sowas, plus eine kleine Fleischbeilage oder ein tierisches Produkt als Ergänzung. Dann halt dieser Nachtisch danach, und das war dann halt auch keine Riesenportion, sondern so ein Tellerchen voll, weil es musste ja auch irgendwie unter allen geteilt werden. Das ist eigentlich das, wo was super gut ist für uns, also dieses sich Ruhe mit Ruhe und das dann auch zu genießen, sich die Zeit zu nehmen, an den Tisch zu setzen, mit der Familie zusammen zu essen und dann alle Komponenten zusammen auf dem Teller zu haben. Das ist eigentlich das, was uns ja gut tut und wo man dann auch am ehesten schafft, irgendwie nicht in diese Heißhungerattacken zu verfallen, ne, weil man dann durchaus ja auch diesen Nachtisch, ne, so noch was Süßes zum Abschluss hat, was dann wiederum gut ist, an dieser Stelle gut ist, weil wenn ich den Pudding zum Nachtisch esse, habe ich nicht die ganzen schlechten Wirkungen, die er zum Beispiel entfaltet, wenn ich den isoliert am Nachmittag esse. Ja, also dann hat der zum Beispiel nicht diese Blutzuckerwirkung, jetzt wird es ja eine Ernährungsberatung, aber ja. Genau, das ist so dieses Nachtischprinzip, dass man halt was Süßes dann wirklich zu der Hauptmahlzeit dazu isst und das ist gut eigentlich. Okay, spannend. Das hat man früher schon total richtig gemacht. Ja.
Also ist es dann, kann ich besser den Joghurt wirklich oder den Pudding meinetwegen direkt nach Mittagessen anschließend essen, als genau. Irgendwie nachmittags noch ein Stück Schokolade zum
Beispiel. Genau. Oder ein Stück Schokolade. Das ist ja bei vielen dieses Ding so, ich will mich belohnen, das tut mir gut, das mag ich mega gerne, das Stück Schokolade lieber oder den Schokoriegel lieber als Nachtisch nach dem Essen. Genau. Und das hat man früher schon total richtig gemacht. Generell diese Drei-Mahlzeiten-Struktur eigentlich. Mhm. Ja.
Ja, spannend. Das, was du gerade angesprochen hast mit den, ich glaube, meine Mutter hat mal erzählt, dass bei denen, ich glaube, mein Opa oder so, hat das auch immer gerne gegessen. Pütkis oder so haben die das genannt, wenn man diese Schweinefüße dann gekocht hat.
Bin ich auch nicht mehr so mit dabei. Es kann auch gerne so bleiben.
Ja, ja, ne? Denke ich auch bei manchen Dingen. Aber das ist halt so ein eigentlich gut, so dieses Prinzip, das ganze Tier zu verwerten.
Das stimmt natürlich.
Genauso auch mit den ganzen Suppen, die Suppenhühner, das sind ja dann auch immer so Tiere gewesen, die irgendwie schon alt waren oder ne, die dann halt da mitgekocht wurden. Das ist ja eigentlich total gut. Und dann waren es halt auch kleinere Fleischportionen. Das ist heute halt auch unser Problem, dass wir einfach in den Supermarkt gehen und wir holen uns zum Beispiel nur die Hähnchenbrustfilets, also das Beste vom Tier, und irgendwie der Rest wird irgendwie weggeschmissen oder nach China verschifft oder so. Aber das ist natürlich irgendwie cooler, wenn man da auf dem Hof sozusagen alles irgendwie verwertet. Ja.
Und die Lebensmittel werden ja auch immer teurer. Im Jahr 1992 haben die privaten Haushalte in Deutschland 102 Milliarden Euro für Nahrungsmittel ausgegeben. Letztes Jahr waren es schon über 178 Milliarden. Was den Preisniveauindex angeht, liegen wir in Deutschland knapp über dem EU-Durchschnitt und doch noch einiges hinter Spitzenreiter der Schweiz. Aber wie ist es denn heute mit guter Ernährung? Ist gesundes Essen auch immer gleich teurer? Selber kochen ist schon mal gut. Und immerhin, auf die Frage, wie häufig Sie zu Hause kochen, antworteten in diesem und letzten Jahr knapp die Hälfte aller Deutschen mit täglich. Knapp über 30% sagten 2 bis 3 Mal die Woche, 7% einmal wöchentlich und erschreckende 10% sagten, wir kochen gar nicht.
Also von früher kennt man das ja so, dass die Hausfrau in der Küche steht und den ganzen Tag kocht. Und ich glaube, dass bei vielen Leuten halt auch so ein bisschen diese Zeitkomponente dazu gehört. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, man holt sich so diese Classics, eine Tiefkühlpizza oder eine Torte. Die Alternative wäre natürlich einfach, eine selber zu machen.
Ja.
Vielen Leuten fehlt da die Zeit zu. Was sagst du denn zu Leuten, die sagen, ich koche nicht selber, weil ich die Zeit dafür nicht habe?
Ja, das ist da haben wir uns oder unsere Gesellschaft sich natürlich auch hin entwickelt, dass auch dadurch, dass viele Frauen vor allem jetzt auch oder Mamas trotzdem auch arbeiten, haben wir uns so dahin entwickelt, dass viel weniger Zeit auch fürs Kochen aufgewendet wird oder werden kann. So ist es immer noch trotzdem eine Sache von Prioritäten. Und auch irgendwo Arbeitsteilung. Also ganz oft kriegt man es trotzdem hin. Also weil Selbstmachen ist der Schlüssel zu einer gesunden Ernährung. Das ist und bleibt einfach so. Aber es geht zum Beispiel auch, dass man sich dann am Wochenende mehr Zeit dafür nimmt. Zum Beispiel auch vorkocht, ne, Meal prepped. Dass man zumindest dann irgendwie Montag und Dienstag dann noch was von hat. Dann geht natürlich irgendwie, es gibt auch Convenience Food, was nicht so mies ist. Also das geht durchaus ja auch. Es gibt immer mehr Hersteller, die darauf verzichten, viele Zusatzstoffe zu verwenden, die salzarme Produkte zum Beispiel auch machen, die da Wert drauf legen. Und da kann man schon gucken, dass man, es gibt so Suppen im Glas, alle möglichen Soßen, wo man super schnell einfach nur schnell Vollkornnudeln meinetwegen zu macht oder Tiefkühlgemüse noch eine Portion oder so. Also man lernt da echt so mit ein bisschen Tricksen trotzdem in, weiß ich nicht, 20 Minuten ein vollwertiges Abendessen zum Beispiel zu schaffen oder Mittagessen, was all diese Komponenten eben hat. Und dann gibt es halt natürlich immer die Tage, da geht's nicht. Und das ist dann auch völlig in Ordnung so. Also ja, man kann sich trotzdem auch mit wenig Zeit gesund ernähren. Da muss man dann nur so, das ist aber total individuell einfach, seine Wege finden. Was natürlich mega viel Zeit braucht, ist dieses, das ist, finde ich, super cool, aber das schaffe ich selbst auch nicht. Meinen eigenen Garten, ne, komplett mein eigenes Gemüse, irgendwie Obst zu ernten und ja. Aber dann, das ist auch so eine Sache von Prioritäten, von deiner Lebensphase gerade, glaube ich, ne, ja.
Du sagtest gerade von wegen, wie die Komponenten quasi eines Essens zusammen sind, dass man Gemüse dabei hat, dass man Kartoffeln hat, meinetwegen auch ein bisschen Fleisch. Bezieht sich das dann auf jede Mahlzeit?
Ja, eigentlich schon. Genau, wenn wir das schaffen, dass so, also unser Problem ist so grob eigentlich, vor allem hier auch, dass zu viel Fleisch gegessen wird und zu wenig Gemüse und Obst definitiv. Und da hilft es, wenn man das so im Hinterkopf behält, dass alle Komponenten immer auf dem Teller sind. Also es muss dann natürlich nicht immer Fleisch sein, sondern die tierische Komponente ist dann das, was Kohlenhydrate und Gemüse oder Obst ergänzt, nicht ersetzt. Genau, und so wäre das dann zum Beispiel ein Müsli mit einem Joghurt, ne, und irgendwie einem Stück Obst oder einer Schnitte Brot mit Käse oder einer Scheibe Wurst und einer Gurke drauf. Genau, ist eigentlich immer dieses Prinzip, ja.
Du hast da vorne so einen schönen Saisonkalender hängen. Da hatten wir gerade schon mal drüber gesprochen. Ist das auch was, wonach du versuchst, irgendwie zu richten, dass du guckst, du versuchst jetzt gerade saisonale Lebensmittel irgendwie zu verwerten?
Ja, das ist generell total gut, weil in den saisonalen und auch möglichst noch regionalen Lebensmitteln natürlich mehr Vitamine auch immer noch enthalten sind, durch weniger Lagerung, weniger Transport. Wir haben das hier viel schneller dann da nach der Ernte. Genau, das ist deswegen immer sinnvoll. Dann ist es auch günstiger in der Regel. Also auch zum Thema gesunde Ernährung muss nicht teuer sein. Kann man auch so ein bisschen nachgucken im Supermarkt. Was ist gerade günstig? Das hat wahrscheinlich auch Saison.
Okay.
Genau, und und man schafft es dann eben auch übers Jahr. Also, das ist ja auch so eine einfache Regel, um sich gesund zu ernähren, bunt essen, ne? Oder den Regenbogen essen, eat the rainbow. Und genau, und das schafft man dann eben auch, weil dann habe ich ja automatisch, zumindest übers Jahr, also klar, ich würde dann jetzt ein paar Wochen Kohl essen, aber ne, dann kommt halt auch wieder was anderes. Und dann habe ich übers Jahr auf jeden Fall irgendwie ganz viele Gemüsesorten, Obstsorten auf dem Teller.
Ja. Was ist so dein liebstes regionales Gemüse oder Obst oder was?
Kürbis auf jeden Fall.
Ja.
Ja, schon sehr. Ja, Kürbispizza. Tatsächlich auch mit Feta und früher mit Lachs auch. Das schmeckt ganz lecker. Genau, und du kannst halt ja super viel einfach draus machen. Also ja, Kürbis kann ich schon ziemlich lange, ziemlich oft in der Woche essen.
Interessant, ja. Ja. Ich habe mich mit meinen Kollegen aus der Ökomodellregion, das ist ja auch ein neues Projekt bei uns, mal darüber unterhalten, wie die Nahrung eigentlich sein muss in Kitas zum Beispiel oder wie da die Kinder sich eigentlich ernähren sollten. Da habe ich dann mitgekriegt, dass die Grammanzahl an Fleisch, die irgendwie empfohlen wird für Kinder in diesem Altersbereich, super gering ist. Das fand ich total interessant, das wusste ich gar nicht. Das waren irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal 40 Gramm oder sowas in der Woche. Ist das, also jetzt mal hart formuliert, kann man das überhaupt schaffen so? Weil also ganz normale Familien, die sich ganz normal auch mit Fleisch ernähren, ich nehme mal an, dass die Kinder halt auch ganz normal Fleisch auf den Teller kriegen. Kann man solche Richtlinien oder sagen wir mal Empfehlungen, die man dann so hört, kann man das überhaupt einhalten oder ist das vielleicht auch ein bisschen, ja?
Also es ist durchaus kompliziert, vor allem jetzt hier in unserer Region das zusammenzubringen, wenn zum Beispiel auch noch 3 Generationen im Haushalt leben oder so. Für uns Erwachsene ist so die Empfehlung an Fleisch 300 bis 600 Gramm pro Woche. Also wenn du mal überlegst, wenn man so eine richtige Fleischmahlzeit hat, dann hat man da durchaus auch 200 Gramm, 150 bis 200 Gramm pro Person, je nachdem, ob das irgendwie so ein Stück ist oder eine Hackfleischsoße oder so. Aber das ist auch nicht viel.
Ja.
Und allein das ist für ganz viele schon ein Riesenproblem, da hinzukommen, weil viele von ja durchaus 1,5 Kilo in der Woche kommen an Fleischverzehr. Ist wirklich viel Verständnis und auch so der Wille wächst auf jeden Fall, da zu reduzieren, auch durch die große Nachhaltigkeitsdiskussion so. Plus dann halt die Gesundheit, dass da irgendwie viele Familien dann vegetarische Tage einführen oder so tatsächlich wieder dieses Prinzip zum Sonntagsbraten zurück, der auch von früher sozusagen kommt oder der, ja, da war das besondere Stück Fleisch und dann auch die größere Portion Fleisch ja auch so dem Sonntag vorbehalten. dass man das einfach wieder zu was Besonderem werden lässt. Und das klappt oft schon, aber man muss sich natürlich, so eine Umstellung braucht Zeit, weil man dann die Alternativen braucht. Aber wir haben ja eigentlich alles. Wir kommen an alles ran. Deswegen ist das in der Regel kein Problem. Und man denkt dann immer direkt, oh, Kinder zum Beispiel im Besonderen, was ist denn dann mit Protein? Fehlt da nicht was und so? Aber das geht total gut über dann Vollkornprodukte, über Hülsenfrüchte auch. Das braucht jetzt, ist gerade so voll in der Entwicklung, aber ich glaube, dass das eigentlich kein Problem ist, wenn da einfach der Wille da ist, dran zu arbeiten. In den Familien, aber natürlich auch in den Gemeinschaftsverpflegungsstätten. Es gibt dafür auch für Kitas zum Beispiel ja so Pläne von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die dann tatsächlich auch so einen 4-Wochen-Plan sozusagen offenlegen, anbieten, wo man dann sieht, wie man das Ganze auch bewerkstelligen kann.
Mhm. Ja. Ist denn noch dieses klassische, ich esse 3 Mahlzeiten am Tag, überhaupt sinnvoll? Wenn ich jetzt zum Beispiel mal drüber nachdenke, du hattest vorhin schon über ganz viele unterschiedliche Ernährungsweisen gesprochen und ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher Intervallfaster. Und ich esse dann mein Frühstück und mein Mittagessen und esse dann ab meistens so 17 Uhr nichts mehr. Und ich habe mal gelesen, dass das eigentlich auch relativ gut ist, damit der Körper so eine Phase hat, wo er halt dann auch mal nicht die ganze Zeit was im Bauch hat.
Genau. Das ist dieses Intervallfasten, zumindest so diese 2 Arten, die man kennt, also 16:8 und 5:2, also 5 Tage und 2 Tage dann halt deutlich weniger zu essen. Das sind die beiden Arten, wo es dann auch Studien zu gibt, dass es positive Effekte gibt, zum Beispiel auch auf den Blutzuckerspiegel. Der wird tatsächlich auch in der Ernährungstherapie es wird zumindest immer mal probiert, weil es ist halt nicht für jeden was. Ne, es gibt dann, da gibt es einfach diese nachgewiesenen positiven Effekte. Das heißt auch, so diese 3 Mahlzeiten-Struktur ist total gut und klappt für viele super. Aber wenn man zum Beispiel dieses Intervallfasten macht, dann hast du meistens ja nur 2 große Mahlzeiten. Das kommt dann auf dich selbst an und wie du damit klarkommst. Ne, wenn du in den 2 Mahlzeiten alles unterkriegst, sozusagen, was dein Körper braucht, das heißt, das größte Problem in Anführungszeichen ist immer, die Gemüseration zu schaffen. Das sollten 400 Gramm pro Tag sein für uns Erwachsene, das ist ganz schön viel, ja.
Ja, sehr viel.
Und 250 Gramm Obst ungefähr. Das ist dann oft so das Problem, dass man das nicht gut in 2 Mahlzeiten unterbekommt. Aber ansonsten, wie viele Mahlzeiten jetzt perfekt sind, da gibt es nicht so richtig die eine Antwort drauf. Also es gibt auch viele, die brauchen zum Beispiel 4 oder tatsächlich auch 5 Mahlzeiten, dass so, ne, so 3 Hauptmahlzeiten hat und noch 2 Snack-Mahlzeiten oder so. Kann auch funktionieren. Und es gibt dann ja auch wiederum viele, ja, irgendwie Erkrankungen, die da auch noch mitspielen, plus das soziale Umfeld, so Intervallfasten, sind viele junge Frauen tatsächlich auch, die das ja machen. Dann gibt es oft irgendwann Probleme, wenn dann die Kinder da sind, die dann aber geregelt essen wollen und müssen. So. Und dann sitze ich da und muss meinem Kind beim Essen zugucken, beziehungsweise das Kind will dann irgendwann nicht essen, weil Mama isst ja auch nichts. So, ja. Dann gibt's, ne? Dann muss man immer gucken, wie man es so unterbekommt. Aber so die perfekte Antwort oder die eine Lösung gibt es da nicht bei der Anzahl der Mahlzeiten. Ja.
Spannend, weil das, was du gerade sagtest mit den 4 Mahlzeiten oder sowas, ich meine, ich kenne das ja auch, wenn wir früher so bei Oma und Opa waren, ne, dann wurde ganz normal gefrühstückt und dann gab es ein Mittagessen, dann gab es Kaffee und Kuchen, dann gibt es ja auch noch Vespern.
Ja, genau.
Dann Abendessen.
Ja.
Dann sitzt man viel Zeit zusammen und kann sich gut unterhalten.
Ja, genau. Ja, das ist so, ja. Mhm. Das ist tatsächlich ja aber auch noch so diese Vespern, die gab es bei meinen Eltern auch. Und da gab es dann ja teilweise auch richtig, nochmal so Schmalz mit Apfelscheiben oder irgendwie Brot klassisch oder so. Genau, nochmal richtig eigentlich auch Stoff sozusagen.
Genau.
Ja, aber das ist natürlich jetzt hier unser Nachteil. Also damals hat man sich ja deutlich mehr bewegt auch. das waren ja dann die Menschen, die irgendwie auch auf Höfen gewohnt haben und da dann auch die Kinder nach der Schule und ne, irgendwie alle da auf dem Hof am Schaffen waren. Und wir setzen uns halt nach jeder Mahlzeit irgendwie hin und sind wieder am PC oder wenn wir bei Oma sind, gibt's noch ein Eierlikörchen zwischen den Mahlzeiten und so. Also das wird irgendwie nicht mehr ausgeglichen, ne? Deswegen ja, muss man da halt irgendwie gucken, dass man da mit der Energiezufuhr dann im Prinzip auch noch klarkommt bei 5 Mahlzeiten oder so, ja.
Ach, und bei Oma schmeckt es ja auch immer noch am besten. Kurze Zusammenfassung. Wir haben erfahren, wie es früher war. 3 oder mehr Mahlzeiten am Tag und viel Bewegung. Der Fokus lag auf dem Sonntag. Es wurde viel verwertet und eigentlich haben die Leute damals in puncto Ernährung schon verdammt viel richtig gemacht. Heutzutage fehlt oft die Zeit, selber zu kochen oder sich vor allem gesund und ausgewogen zu ernähren. Neben der Zeit kann einem aber auch manchmal etwas der Überblick fehlen. Es gibt zahlreiche Foodtrends, die munter durch Social Media getrieben werden. 2020 sahen die Händler aus dem Lebensmittelhandel die Trends Regionalität, Bio und zuckerfrei bzw. zuckerreduziert als die Top 3 Foodtrends. Veggie auf Platz 6, Low Carb auf Platz 8 und Insekten immerhin auf Platz 10. Klingt nachvollziehbar, oder? Kompliziert wird es ja erst dann, wenn Werbung und oder Marketing dazu kommen oder einfach Unwissenheit.
Als ich ein kleines Kind war, hat meine Mutter sich mal mit einem Nachbarn von uns unterhalten und hat den gefragt, irgendwie kamen die auf das Thema Frühstück. Und er hat dann erzählt, dass er immer ganz viel darauf achtet, dass seine Kinder viel Milchprodukte essen, weil das ja gut ist für die Knochen. Und deswegen würde er seinen Kindern morgens immer eine Milchschnitte geben. Mhm. Und mit so einer Art Reaktion hatte ich jetzt gerechnet.
Das ist genauso wie mit den Vitamine in der Fanta oder so.
Genau,
ne?
Ja. Wie viel zu hören kriegst du das so? Solche Geschichten?
Tatsächlich. Also ich glaube, die Menschen, die bei mir in die Beratung kommen, die sind schon einen Schritt weiter. Und darüber hinaus, so, die haben schon ein bisschen was an Wissen, weil die sich immer schon irgendwo so ein bisschen damit beschäftigt haben, mit dem Thema Ernährung. Es sind so, das kommt tatsächlich vor in so Gruppenveranstaltungen. Ja, finde ich immer ganz schlimm. Aber ja, ich versuche dann halt nicht so zu reagieren, wie ich gerade reagiert habe. Ja. und dann halt aufzuklären, wo es irgendwie geht, ne?
Mhm.
Ja, dann auch Packungen anzugucken und ja, da irgendwie so. Es heißt halt Milchschnitte, wenn ich das nicht selbst irgendwie hinterfrage, die mal irgendwie mich informiere, wie wird sowas hergestellt, was ist da wirklich drin, die Zutatenliste lese, ja, dann kann man es irgendwie auch verstehen.
Genau.
Ja.
Da darf ich mir als Marketing-Dame dann wieder auf die Schulter klopfen.
Genau.
Ja, aber auch das ist natürlich wieder, wie du gerade schon sagtest, dieses industrialisierte Lebensmittel. Wie sehr ist man denn als Ernährungsberaterin genervt von diesen ganzen Marketing-Sachen, sage ich mal?
Ja, schon sehr. Also das kann ich nicht anders sagen. Ja, erstmal die Marketing-Sachen. Es gibt natürlich auch in den sozialen Medien, worüber es dann ja auch bei vielen landet, so, ja, selbsternannte Experten dann für jedes Thema. Ja, und es ist einfach so, ja, vieles davon stimmt einfach nicht oder es gibt gar keine Studien für irgendwelche Vorteile dieser Lebensmittel, ja, im Prinzip. Und letztendlich ist dann der Verbraucher der Leidtragende, weil wenn auf den Verpackungen irgendwie steht, proteinreich und in der Werbung wird irgendwie suggeriert, es ist gesund, proteinreich zu essen oder so, dann, ja, kann ich niemandem böse sein, wenn er das dann glaubt, so, weißt du?
Ja, ja, genau.
Und das sagen dann auch ganz viele, die hier landen tatsächlich. Ich habe so viel gelesen, alles Mögliche ausprobiert. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was richtig ist. So, und dann ja, bin ich im Prinzip da, um erstmal zu sortieren. So, was schmeckt dir eigentlich? Oder, ne? Und hast du irgendwelche Erkrankungen? So, was ist jetzt wirklich gut für dich? Ja. Da echt ganz viel Verwirrung leider gestiftet wird.
Mhm. Du sagtest gerade schon, dass ein großer Unterschied in der Ernährung von früher zu heute so diese Industrialisierung ist. Es gibt ja jetzt neuerdings auch so Sachen wie diesen Nutri-Score und sowas, dass ein bisschen mehr versucht wird, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass halt in diesen ganzen Sachen auch Zucker drin ist, Salz drin ist, was auch immer, Haltbarkeitsmacher oder sowas. Mhm. Glaubst du denn, dass die Entwicklung aktuell die richtige ist?
Also ich finde solche Ansätze gut wie den Nutri-Score. Irgendwie muss man da anfangen. Da ist natürlich dieses Riesenproblem, dass viele den nicht richtig verstehen oder deuten können, weil der ja immer nur Lebensmittel einer Produktgruppe vergleicht. Das heißt, es gibt Pizza oder Tiefkühlpizza durchaus mit Zusatzstoffen etc. und der hat dann irgendwie die Bewertung A oder B und dann denken alle Leute, super, jeden Tag eine Pizza zu essen.
Okay, genau.
So, das ist halt so das Problem. Oder auch irgendwie die Torten aus der Truhe oder so mit einer B oder so, mit einem B. Das ist halt dann irgendwie nicht Sinn der Sache. Das ist halt so, es muss halt mehr erklärt werden, glaube ich, definitiv. Aber solche Ansätze brauchen wir ja. Und auch es ist immer noch, viele denken, dass gesundes Essen teurer ist. Das ist auch nicht so. Also es muss einfach viel mehr Ernährungsbildung da irgendwo geben und vielleicht auch sowas wie Steuern auf bestimmte Dinge oder sowas, ne? Ja.
Und das finde ich ist so mega spannend, weil wie du gerade gesagt hast, wenn man jetzt Low-Fat eine Ernährung hat, die irgendwie auf Low-Fat fokussiert ist zum Beispiel und dann gibt es aber die halt Low Carb machen und High Fat essen, dann gibt es diese Ansätze und eigentlich ist ja wahrscheinlich so die goldene Mitte der richtige Weg oder wie würdest du das
sagen? Ja, meistens ist das genau der Weg, die goldene Mitte. Ja. So die Dosis macht das Gift, das ist auch der gute Spruch immer. Das sind ja die Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Und auch dafür gibt es halt Empfehlungen für so die Gesunden in der Bevölkerung, wie viel Prozent meiner Energiezufuhr sollte aus Fett bestehen, ne? Wie viel Protein braucht mein Körper, wie viel Kohlenhydrate. Und so grob kann man sich tatsächlich am besten danach richten. Es ist dann auch immer schwierig, zum Beispiel auf Kohlenhydrate zu verzichten. Bedeutet für die meisten immer mindestens eine Heißhungerattacke auf Schokolade am Tag, Geschichten. Mhm. Bei vielen ist dann auch so das Problem, wenn viel Fett und viele tierische Produkte da sind, dass dann irgendwie auch die Blutfettwerte irgendwie, so Cholesterin schlechter werden. Genau, also da ist tatsächlich für die meisten Gesunden der beste Weg, sich tatsächlich an diese groben Vorgaben, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu halten, was dann auch endet in diesem Teller, in diesem Dreiviertel des Tellers ist pflanzlich und ein Viertel ist irgendwie tierisch. So grob, genau.
Ja, cool.
Eigentlich ganz einfach, oder?
Eigentlich ganz einfach, ja, genau. Jetzt brauche ich nur noch so einen coolen Teller,
ja,
wo das dann schon so vorportioniert ist und noch so coole Zeichnungen drin sind,
genau,
wie das früher bei Oma immer war.
Genau, den kriegst du bestimmt in der Kinderabteilung irgendwo geschafft. Ja.
Okay, Tipps für solche Teller nehme ich gerne über unseren Instagram-Channel entgegen, hasezeit-podcast. Ich freue mich auf eure Vorschläge. Wir sind am Ende dieser Folge und ich habe eigentlich nur noch eine offene Frage, der Vollständigkeit halber. Was isst eigentlich Lara am liebsten?
Es gibt so einige Sachen, die ich ganz, ganz gerne esse. Ich würde fast sagen, Pizza ist dann das, was es meistens gibt. So auch, es gibt es tatsächlich auch jedes Wochenende bei uns, glaube ich.
Interessant, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Aber Pizza muss auch nicht unbedingt ungesund sein. Das hat so diesen schlechten Ruf, aber im Prinzip, ich ernähre mich generell auch vegetarisch tatsächlich und dann habe ich eigentlich ja auch nicht so schlechtes Zeug da drauf unbedingt.
Womit wir ja quasi wieder bei meiner Oma und ihrer ersten Pizza wären. Schöner Bogen. Aber ganz egal, ob Pizza oder Eintopf, ich wünsche einen guten Appetit bei eurer nächsten Mahlzeit. Hoffentlich selbstgemacht, aber ganz egal wo im Hasetal.
Dieser Podcast wird produziert von den Rabauken Studios. Rabaukenstudios.de